Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Wir hören heute auf die Kapitel Josua 2 bis 6 und ich lese uns zum Eingang die Verse von Josua 2, 8 bis 11. Josua 2, 8 bis 11. Aber bevor sie sich schlafen legten, voraus waren die Kundschafter in Jericho gekommen, bei der Hure Rahab, die hat sie versteckt auf dem Dach. Aber bevor sie sich schlafen legten, stieg sie zu ihnen auf das Dach hinauf und sagte zu den Männern, nämlich zu den israelitischen Kundschaftern, ich habe erkannt, dass der Herr euch das Land gegeben hat und dass der Schrecken vor euch auf uns gefallen ist, sodass alle Bewohner des Landes vor euch mutlos geworden sind. Denn wir haben gehört, dass der Herr die Wasser des Schilfmeeres vor euch ausgetrocknet hat, als ihr aus Ägypten zogt. Und was ihr den beiden Königen der Amoriter getan habt, die jenseits des Jordan waren, dem Sihon und dem Og, an denen ihr den Bann vollstreckt habt. Als wir es hörten, da zerschmolz unser Herz und in keinem blieb noch Mut euch gegenüber. Denn der Herr, euer Gott, ist Gott oben im Himmel und unten auf der Erde. Herr, tu meine Lippen auf, dass mein Mund deinen Ruhm verkündige. Amen. Liebe Brüder und Schwestern, liebe Gäste, Josua hat nun das Amt als Nachfolger des Mose angetreten. Seine erste Aufgabe ist es, Israel über den Jordan zu führen und die mächtige Stadt Jericho einzunehmen. Dazu schickt Josua zwei Männer als Kundschafter aus, die das Land westlich des Jordan und insbesondere die Stadt Jericho erkunden sollen. In Jericho führt der Herr diese beiden nun ausgerechnet ins Haus einer Hure, nämlich der Rahab. Kaum sind sie dort angekommen, wird auch schon dem König von Jericho berichtet, bei Rahab sind Kundschafter aus Israel. Der schickt sofort Leute hin, damit Rahab ihnen diese Kundschafter ausliefern soll. Die greift zu einer Notlüge, für die sie übrigens auch nicht gerügt wird, interessanterweise. Sie greift zu einer Notlüge, sie sagt, ja, die Männer sind zwar bei mir gewesen, aber ich hatte keine Ahnung, wer die sind. Außerdem sind die auch schon lange wieder weg, schon bevor die Tore bei Einbruch der Dunkelheit geschlossen wurden, sind die schon wieder aus der Stadt raus, jagt ihnen schnell nach, damit er sie noch erwischt. Also knapp an der Wahrheit vorbei, aber taktisch klug, auf eine falsche Fährte gesetzt, sie wird dafür nicht gerügt. Sie hat die Boten Gottes damit geschützt. In Wirklichkeit hat Rahab die israelitischen Kundschafter auf dem Dach unter Flachsstängeln versteckt. Nachts geht sie zu ihnen hinauf und legt vor ihnen ein denkwürdiges Bekenntnis ab. Ich habe erkannt, dass der Herr euch dieses Land gegeben hat. Eine anrüchige, bis über die Halskrause in Sünde verstrickte Frau hat mehr von Gott erkannt als der große Teil des Volkes Israel. Dieser erste Satz ist ein ganz persönliches Bekenntnis der Rahab. Ich habe erkannt. Darauf folgt eine Aussage, die auch für die übrigen Einwohner Jerichos und des ganzen Landes Kanaan gilt. Und dass der Schrecken vor euch auf uns gefallen ist, sodass alle Bewohner des Landes vor euch mutlos geworden sind. Die Bewohner Kanaans haben den Auszug Israels aus Ägypten, das ergeben die Verse drumherum, wachen Auges verfolgt. Also auch wenn es noch kein Internet gab, kein Telefon, kein E-Mail und so weiter, Fernsehen, Zeitung, die haben trotzdem überraschend schnell und präzise mitbekommen, was da überall alles so läuft. Und so haben sie davon gehört, wie der Gott Israels nicht nur sein Volk aus dem Land Ägypten herausgeführt hat, über die 10 Plagen, das werden sie sicher alles ungefähr mitbekommen haben, auch wie er das Rote Meer vor ihnen zerteilt hat, dazu gehört dann auch, dass die Streitwagen des Pharao anschließend in demselben ersoffen sind, und sie haben, das lag ja nun schon 40 Jahre zurück, aber sie haben auch die kurz zurückliegenden gewaltigen Siege Israels über Sihon und Og, die Könige der Amoriter, wahrgenommen. Und Rahab sagt darüber: Als wir es hörten, all das, was Gott an euch getan hat, da zerschmolz unser Herz und in keinem blieb noch Mut übrig. Das ist ganz wichtig, wenn wir nochmal 40 Jahre zurückdenken und die ersten Kundschafter, damals 12 an der Zahl, ins Land Kanaan hineingingen, die gewaltigen Städte sahen, die riesigen Menschen, ihre enorme Rüstung, Streitwagen, alles, da zerschmolz denen das Herz. Aber ohne jeden Grund. Denn der lebendige Gott ist doch mit ihnen. Jetzt hören wir, dass längst den Kanaanitern das Herz zerschmolzen ist. Nicht vor den Israeliten, sondern vor deren Gott. Denn die Einwohner Kanaans haben längst begriffen, dass sie dem Volk Israel nicht widerstehen können, weil mit diesem Volk der lebendige Gott ist. Und damit haben die Heiden vom Gott Israels mehr begriffen als die meisten Israeliten selbst. Und dann folgt noch einmal ein ganz persönliches Bekenntnis der Rahab. Denn der Herr, euer Gott, ist Gott oben im Himmel und unten auf der Erde. Diese Frau, eine Sünderin, wie sie im Buche steht, eine Heidin, hat durch die Kraft des Heiligen Geistes, kann man ganz zweifellos sagen, ganz klar erkannt, dass der Gott Israels der eine, der wahre, der lebendige, der allmächtige Gott ist. Und sie hat die Situation genutzt, die Stunde der Entscheidung, und hat sich augenblicklich auf die richtige Seite gestellt, auf die Seite Gottes. Sie hat gesagt, da ist Heil, da ist Rettung, da ist Erlösung. Zu diesem Gott und zu seinen Leuten will auch ich gehören. Und geht da durchaus das Risiko aus. Die Boten des Königs, die hätten auch ihr Haus durchsuchen, die Kundschafter auf dem Dach finden können und dann wäre es um ihr Leben geschehen gewesen. Gegen das Versprechen, sie und ihre Angehörigen bei der Eroberung der Stadt zu verschonen, lässt Rahab die beiden israelitischen Kundschafter dann an einem roten Seil über die Stadtmauer hinunter. Ihr Haus war, so sagt die Bibel, auf die Stadtmauer gebaut. Als Zeichen vereinbaren sie, dass Rahab das rote Seil ins Fenster knüpfen soll, wenn Jericho fällt und eingenommen wird. Und jeder, der sich in diesem Haus aufhält, soll dann verschont bleiben. Die Parallele zu den roten Balken am Haus in Ägypten, wenn der Würgengel durchgeht, sind natürlich offenkundig und ebenso natürlich auch die Farbe Rot, die Farbe des Blutes, der prophetische Hinweis auf den Erlöser, der den rettet, der auf sein Blut von Golgatha vertraut. Denn es ist ja nicht von ungefähr, dass die Rahab gerade nur ein rotes Seil zur Verfügung hat und selbst wenn es so wäre, müsste das nicht erwähnt werden. Es wird deshalb erwähnt, weil eben auch die Farbe Bedeutung hat an dieser Stelle. Kurz darauf durchqueren die Israeliten den Jordan. Die Bundeslade wird von den Priestern mit einem Abstand von 2000 Ellen, das sind rund 1 Kilometer, vorausgetragen. Ich habe gestaunt, aber ich denke, die Bibel sagt nicht warum, aber es demonstriert den Abstand des heiligen Gottes zu seinem unheiligen, unreinen Volk. Die dürfen erst 1 Kilometer später nachkommen. Als dann die Füße der Priester, die die Lade tragen, ins Wasser am Ufer des Jordan tauchen, bleibt das von oben nachfließende Wasser stehen. Die Bibel macht sehr exakte Angaben an dieser Stelle. Sie sagt, es ist Zeit der Ernte und da ist offenbar auch üblicherweise Hochwasser am Jordan, und zwar ordentliches Hochwasser. Der Fluss ist über seine Ufer angeschwollen. Er ist, soweit ich im Internet gelesen habe, dann mehrere Meter tief, unter Umständen bis zu 1,5 Kilometer breit, war er zumindest offensichtlich damals. Das heißt, er ist in diesen Tagen kein zartes Rinnsal kurz vor dem Austrocknen, sondern ein breiter, tiefer und reißender Strom. Und der staut sich jetzt in der Ferne bei der Stadt Adam in der Nähe von Zaretan. Die Lage dieser Stadt wird in der Nähe des Jabbok am Jordan etwa 40 Kilometer nördlich angenommen. Möglicherweise verursachte Gott die Stauung durch einen Erdrutsch. Tatsächlich kam es in dieser Gegend um Zaretan mindestens zweimal in der Geschichte zu ähnlichen Ereignissen. Einmal wird vom Jahr 1267 berichtet, dass ein Erdbeben die hohen Ufer des Jordan einstürzen ließen. Und der Fluss wurde damals für zehn Stunden gestaut. 1927 staute ein Erdbeben den Jordan an dieser Stelle 21 Stunden lang. Ob der Herr den Fluss direkt durch seine Macht staut und austrocknen lässt, was er vermutlich am Roten Meer damals beim Durchzug getan hat, da müssen wir von einem direkten Eingreifen eingehen. Ein natürliches Ereignis wird da als Erklärung nicht reichen. Oder ob er ein natürliches Ereignis gebraucht, ein Erdbeben und nachfolgend einen Erdrutsch, ändert nichts an der Tatsache des Wunders. Gott tut sehr viele Wunder unter Verwendung ganz normaler Ereignisse. Aber das Wunder ist dann in diesem Fall, dass es genau zu dem Zeitpunkt in genau der Weise eintritt, wie es der Herr für seine Pläne und Wege braucht. Aber auch er ist in dem Fall ja der auslösende Faktor, der Handelnde. Die Priester gehen, nachdem der Jordan austrocknet, weiter in den Jordan hinein. Vielleicht waten sie am Anfang noch ein bisschen durchs niedriger werdende Wasser. Und jetzt dürfte ein unmittelbares Eingreifen Gottes sichtbar sein, denn der Boden des Flussbetts ist praktisch augenblicklich trocken und trittfest. Das passiert normalerweise nicht ohne weiteres, da lagert sich im Flussbett Schlamm und Schlick und alles Mögliche ab und der Untergrund ist weich, nass, matschig noch und das dauert Stunden, wenn nicht Tage, bis das einigermaßen abtrocknet. Aber hier geschieht das augenblicklich und Kapitel 3,17 sagt uns, die Priester, die die Lade des Bundes des Herrn trugen, standen festen Fußes auf dem Trockenen mitten im Jordan. Also wie gesagt, wenn man da nicht ein kiesiges, steiniges Bachbett hat, dann geht das so schnell wohl nicht, ohne dass Gott nochmal direkt eingreift. Und nachdem nun das ganze Volk hindurchgezogen ist, gebietet der Herr, von jedem Stamm Israel soll ein Mann einen großen Stein aus dem Jordan ans westliche Ufer tragen und bei Gilgal, die genaue Lage von Gilgal ist nicht bekannt, wird aber vermutet nicht weit nordöstlich von Jericho. Da richtet Josua diese 12 Steine als bleibendes Zeichen auf für das gerade geschehene Wunder. Wenn eure Kinder künftig fragen, was bedeuten euch diese Steine, dann sollt ihr ihnen sagen, das Wasser des Jordan wurde vor der Lade des Bundes des Herrn abgeschnitten und der Jordan eben trockengelegt. Ganz wichtig, was ich ja immer wieder auch betone, was ganz wichtig ist, auch zum rechten Verständnis des christlichen biblischen Glaubens, Gott handelt in der Mitte seines Volkes. Christlicher Glaube ist keine mehr oder weniger fromme Theorie und Weltanschauung. Christlicher Glaube ist Leben mit Gott im Alltag dieser Welt. Gott handelt an konkreten Menschen und an konkreten Orten. Es ist eben eine nachweislich konkrete Situation, wo die Israeliten hinübergezogen sind. Unsere Erinnerung daran lässt Gott immer wieder verschiedene Denksteine oder Gedenkaltäre errichten. Und sie sollen das Volk Gottes auf Generationen hinaus an diese Wunder, an diese Ereignisse erinnern. Und sie sollen künftigen Generationen ein Anlass sein, nachzufragen, warum stehen diese Steine da? Was ist da passiert? Um dann zu hören, immer wieder aufs Neue, Generation für Generation. Und beim Passahfest ja die Rückfrage immer ritualisiert ins Passahgeschehen, in den Ablauf hinein, Jahr um Jahr soll zurückgedacht und erinnert und der nachfolgenden Generation erzählt werden, wie der Herr sein Volk aus Ägypten geführt hat, wie gewaltig der Herr an den Seinen gehandelt hat. Zugleich ist dieses Geschehen eine sichtbare Bestätigung vor dem ganzen Volk, dass der Herr mit Josua ist wie zuvor mit Mose. Das wird zweimal so in den Kapitel 3, Vers 7 und abschließend nochmals Kapitel 4, Vers 14 betont, zum Beginn und zum Ende dieses Handelns. An jenem Tag machte der Herr den Josua groß in den Augen von ganz Israel. Und sie fürchteten ihn, wie sie Mose gefürchtet hatten, alle Tage seines Lebens. Gott stattet den Josua als Führer seines Volkes mit der nötigen Autorität und Anerkennung aus. Wichtig dabei ist, der Herr tut es. Nicht Josua fordert diese Autorität und Anerkennung für sich, der Herr verschafft sie ihm. Und das unterscheidet totalitäre und selbstanmaßende Herrscher sowohl in der Politik wie auch in christlichen Gemeinden und Werken von denen, die der Herr selbst ins Amt gesetzt und bevollmächtigt hat. Kaum haben sie das westliche Ufer des Jordan erreicht und liegen vor den Toren der mächtigen Stadt Jericho, da gibt der Herr dem Josua den Befehl, lass alles Männliche in Israel beschneiden. Da staunen wir kurz. Wir erfahren nämlich bei dieser Gelegenheit, dass während der ganzen 40 Jahre von Ägypten bis Kanaan keine Beschneidung mehr stattgefunden hatte. Walwart vermutet, dass dies ein Zeichen geistlicher Gleichgültigkeit im Volk gewesen sei. Ich persönlich sehe das eher anders, denn gerade die Zeit der Wüstenwanderung wird von Gott eigentlich als eine Zeit immer wieder betrachtet, in der das Volk in der täglichen Abhängigkeit von ihm besonders nah bei ihm war im Vergleich zu späteren Zeiten. Außerdem kann ich mir schlecht vorstellen, wenn es der Wille des Herrn gewesen wäre, dass die Beschneidung auch in diesen 40 Jahren praktiziert worden wäre, dass der Mose nicht auch mit Nachdruck dafür gesorgt hätte, schließe ich eigentlich aus, diese Möglichkeit. Ich denke eher, vor Gott ist diese Zeit der 40-jährigen Wüstenwanderung so etwas wie eine geistliche Unzeit. Eine Zeit, die Gott für sein Volk ja überhaupt nicht vorgesehen hatte. Eine Zeit, über die uns die Bibel interessanterweise auch nichts berichtet. Gar nichts. Sie berichtet uns wohl über den Weg von Ägypten zum Horeb und dann vom Horeb nach Kanaan. Das waren die vorgesehenen Wege. Aber nichts, kein Sterbenswörtchen über die nicht vorgesehene 40-jährige Strafzeit. Die Strafrunden, die sie laufen mussten. Wir denken da ans Biathlon, an Fehlschuss und jeder Fehlschuss macht eine zusätzliche Strafrunde. Ja? Fällt mir gerade so ein, so läuft das. Auch damals, Strafrunden. Und in diesen Strafrunden findet offensichtlich keine Beschneidung statt. Es sind Jahre des Gerichts außerhalb der Ordnung, außerhalb der Reihe. Gott begleitet zwar sein Volk, aber im Grunde pausiert der Bund in dieser Zeit. Denn der Bund sieht vor, dass das Volk ins verheißene Land zieht. Der Bund sieht nicht vor, dass Israel 40 Jahre sinnlose Strafrunden durch die Wüste dreht. Und deshalb bekommt auch keiner der Söhne Israels in dieser Zeit das Bundeszeichen, weil es eigentlich genau genommen eine Zeit außerhalb des Bundes ist. Gerade ich denke, wir können es uns sehr gut vorstellen, die eigentliche Rennstrecke beim Biathlon ist vorgesehen. Die Strafrunden kommen da eigentlich in der richtigen Rennstrecke nicht vor. Und jetzt, nachdem Israel im Gehorsam den Jordan überquert hat, ist diese Unzeit vorüber. Jetzt setzt Gott mit seinem Volk neu an. Die ganze Schande der Sklaverei in Ägypten, die Zeit der Sünde und des Gerichts in der Wüste, das alles wird nun symbolisch mit der Beschneidung weggetan und vom Volk Gottes abgewälzt. So sagt es im Prinzip auch ausdrücklich Kapitel 5, Vers 9. Ein ganz gewaltiger Moment ist gekommen. Das Volk Gottes hat nach vielen Jahrhunderten der Verheißung endlich das verheißene Land erreicht. Und ich denke, dass Gott mit der Beschneidung genau in dieser Situation, zu diesem Zeitpunkt, ein gewaltiges Zeichen für sein Volk setzt. Und sogleich eine erneute Glaubensprobe für Josua und die Männer Israels. Ich hätte auch nicht gleich dran gedacht. Ein Ausleger hat darauf hingewiesen, mit der Beschneidung sind die Männer ja erstmals einige Tage kampfunfähig. Da steht dann zwar auch drin, dass sie dann ein paar Tage der Genesung brauchen im Umkehrschluss, aber das war ja damals die Sünde Levis und Judas, an die wir neulich erinnert hatten. Da war Beschneidung bei den Gegnern vorausgegangen. Da waren die hilflos, lagen krank auf dem Siechenlager. Aus militärischer Sicht wäre es einzig sinnvoll gewesen, die Beschneidung noch östlich des Jordan vorzunehmen und nicht mitten im Feindesland. Ist eigentlich völliger Wahnsinn, über den Jordan zu ziehen und dann vor den Toren der mächtigen Stadt Jericho und im Land der Feinde das ganze Heer für mehrere Tage außer Kraft zu setzen, kampfunfähig zu machen. Gott weiß es alles natürlich. Aber er mutet diesen Schritt seinem Volk zu. Und wir sehen, auch hier vertraut der Josua und gehorcht dem Herrn ohne ein Wort des Einwands, obwohl der Josua die Sache sicher viel besser im Blick hat als wir. Dann feiern die Israeliten ihr erstes Passa im verheißenen Land. Sie feiern's, erinnert uns an Psalm 23, im Angesicht der Feinde. Gott hat ihnen im Angesicht der Feinde den Tisch gedeckt, denn er hat sie zur Erntezeit ins Land gebracht. Und bisher hat er sie mit Manna ernährt, jetzt bringt er sie mit exaktem Timing zu dem Zeitpunkt ins Land, in dem es überfließt von Erntereichtum, Erntegaben. Und am nächsten Tag hörte das Manna auf in den Steppen von Jericho. Jetzt nochmal im Angesicht der Feinde. Da ist die mächtige, gewaltige Stadt. Und in den Ebenen, in den Steppen davor, ernährt sich das Volk Israel von den Erträgen des Feindeslandes, das ihm nun gehören wird. Das Manna hört auf, die Himmelsspeise brauchen sie nicht mehr. Ich denke immer wieder unglaublich, wie exakt das Timing Gottes in diesen ganzen Dingen ist. Erstens für die Not seines Volkes präzise, auch in der Symbolik gewaltig. Und dann eben das Passa. Mit dem ersten Passa sind sie aus Ägypten gezogen. Das zweite Passa feiern sie ein Jahr später am Berg Gottes, dem Horeb. Und das ziemlich sicher dann erst dritte Passa feiern sie im verheißenen Land. Es wird nirgends erwähnt in der Bibel, dass die Israeliten während der 40-jährigen Wüstenwanderung Passa gefeiert hätten und der Befehl Gottes 2. Mose 13, 5, dass sie das im verheißenen Land feiern werden, deutet auch darauf hin, dass es eben auch eine Bestimmung war, die exakt dann auch fürs verheißene Land gilt und nicht für die 40 Jahre Strafrunden vorher. Wir sehen an alledem, dem Zeitpunkt der Beschneidung, am Zeitpunkt des Passa zum Beispiel, dass die für Ruben, Gad und Manasse im Ostjordanland eroberten Länder eben ursprünglich nicht dazugehören. Sie sind nicht Kerngebiet des verheißenen Landes. Die Eroberung des verheißenen Landes beginnt jetzt, nachdem Israel den Jordan überquert hat und vor Jericho steht. Und da hat Josua eine ganz persönliche Begegnung mit dem Herrn. Es ist eine Art Kombination der Begegnung des Jakob mit Gott am Jabbok und des Mose mit Gott am brennenden Dornbusch. Josua ist bei Jericho unterwegs. Wahrscheinlich schaut er sich die gewaltige Stadt als Feldherr, als Befehlshaber an, überlegt, was er da wohl machen kann, wie er die jetzt einnimmt. Jericho, die wohl älteste und mächtigste von allen Städten des verheißenen Landes. Und wie er da so steht und nachdenkt, steht plötzlich wie aus dem Nichts heraus ein Mann vor ihm mit dem gezogenen Schwert in der Hand. Josua kennt ihn nicht, er kann ihn auch aufgrund seines Äußeren nicht zuordnen und fragt deshalb, gehörst du zu uns oder zu unseren Feinden? Der Mann antwortet, ich bin der Oberste des Heeres des Herrn. Gerade jetzt bin ich gekommen. Also tatsächlich wie plötzlich aus dem Nichts, gerade da, aus der unsichtbaren in die sichtbare Welt getreten. Der Oberste des Heeres, des Herrn. Wer ist das? Interessant, dass auch der Begriff Engel gar nicht erwähnt wird an dieser Stelle. Dieser Mann ist kein anderer als der Sohn Gottes vor seiner Menschwerdung. Das Ereignis zeigt die absolute Identität des Sohnes mit dem Vater. Es wird durch mehrere Teils beschrieben und bestätigt. Im Hebräischen bezeichnet sich Jesus hier als Sar Zebajave. Sar ist der oberste Befehlshaber, aber auch Herrscher und König. Und Zeba sind die Heerscharen, die himmlischen. Das kennen wir vom Herrn Zebaoth, da kommt das vor. Also der Herrscher der Heerscharen Jahwes steht hier. Und der Herrscher der Heerscharen Jahwes ist eben kein anderer als der Jahwe Zebaoth, der Herrscher, der Herr der Heerscharen. Lediglich eine minimal andere Formulierung mit demselben Inhalt. Wir haben von ihm auch in der Lesung Daniel 8, 8 bis 14 gehört. Dort ist interessanterweise die einzige Stelle, wo das nochmal so vorkommt. Dort wächst diesem endzeitlichen Ziegenbock ein einzelnes Horn. Und wir haben gehört und gelesen, das wuchs bis an das Heer des Himmels. Es ist also von den himmlischen Heerscharen die Rede. Und warf einige von dem Heer und von den Sternen zur Erde herab und zertrat sie. Selbst bis an den Herrscher des Heeres wuchs er empor. Und der Herrscher des Heeres ist hier im Hebräischen der Sar HaZebah. Da kommt nochmal dieser Befehlshaber und das Wort Zebah, die Heerscharen. Und dass es sich hier um die Heerscharen des Himmels handelt, wird aus dem Zusammenhang eindeutig. Da in Daniel 8 redet Gott durch seinen Propheten von der endzeitlichen Macht Satans, der sich als längst geschlagener Feind noch erheben darf bis an den himmlischen Thron hinauf. Und seine Macht wird so groß sein, sagen die Verse davor, Kapitel davor, dass er die Heiligen besiegt und bis auf einen winzigen Überrest die gesamte Menschheit seinem antigöttlichen Willen unterwirft. Sieht die Zeit, in die wir gerade hineingehen, die mehr oder weniger vermutlich fast unmittelbar bevorsteht. Aber die Zeit seines scheinbaren Triumphs wird ihm von Gott sehr knapp bemessen. Daniel fragt nach und bekommt die Antwort, 2300 Abende und Morgen sind gute 6 Jahre. Gute 6 Jahre darf sich das satanisch Böse auf diesem Erdball fast ungehindert austoben. Aber dann wird der wiederkommende Herr ihm ein schnelles Ende bereiten, wie hier der Stadt Jericho. Dass hier vom Herrn Jesus die Rede ist und nicht von irgendeinem Engel, zeigt der Fortgang. Josua fällt nämlich vor diesem Mann auf sein Angesicht, betet ihn an und fragt, was redet mein Herr zu seinem Knecht? Und dieser antwortet, zieh deine Schuhe von deinen Füßen, denn der Ort, auf dem du stehst, ist heilig. Ich hatte gesagt, ich soll eine Mischung. Einerseits tritt der Herr wie dem Jakob am Jabok mit dem Schwert als Streitbarer, Jakob muss einen Ringkampf mit ihm ausführen, entgegen. Andererseits wie Mose am brennenden Dornbusch, hier praktisch wörtlich dasselbe, was Gott dem Mose am Dornbusch sagt. Ein Engel hätte die Anbetung niemals zugelassen. Josua begegnet dem Herrn selbst in der Person des Sohnes. Und wir sehen, Jakob hatte seine Begegnung mit dem Herrn, bevor er sich dem Esau stellen musste, dem mutmaßlicherweise immer noch vor Zorn glühenden und mit vielen Soldaten ausgestatteten Bruder, vor dem ihm das Herz in die Hosen sank. Mose hat seine Begegnung mit Gott, bevor ihm dieser die gigantische Aufgabe überträgt, sein Volk aus Israel zu führen, aus Ägypten zu führen. Und Josua hat diese Begegnung, bevor er das verheißene Land, angefangen bei der mächtigen Stadt Jericho, einnehmen muss. Gott stärkt seine Boten persönlich, bevor er sie in die Pflicht nimmt. Und noch viel mehr. Diese Szene veranschaulicht dem Josua, dass der Herr nicht nur mit ihm ist, das auch. Was er vorher mehrfach als Zusage Gottes gehört hat, das sieht er jetzt mit leibhaftig eigenen Augen. Der Herr mit dem Schwert in der Hand steht vor ihm. Er ist da. Der Oberste der himmlischen Heerscharen an seiner Seite. Aber der steht nicht einfach so rum. Der steht da mit gezogenem Schwert, um Josua zu zeigen, dieser Kampf, den du nun führen musst, das ist mein Kampf. Ich werde ihn mit dir führen und ich bin immer dabei und ich werde immer das Entscheidende tun. Deshalb steht der mit gezogenem Schwert in der Hand zum Kampf für Josua und das Volk Israel bereit. Der Herr schickt uns nie in einen Kampf, ohne selbst an unserer Seite zu stehen. Dass der Herr die entscheidende Arbeit tut, zeigt sich dann sofort bei der Eroberung Jerichos. Die Israeliten hätten militärisch wohl kaum die Mittel gehabt, diese gewaltige Stadt zu erobern. Aber der Herr hat ja schon erstens dafür gesorgt, dass den Bewohnern Kanaans das Herz in die Hosen gerutscht war. So haben sie die Stadttore fest verschlossen. Keiner kommt rein, keiner kommt raus. Und jetzt gibt der Herr dem Josua den Befehl, mit dem ganzen Volk um die Stadt Jericho zu ziehen. Und zwar folgendermaßen, der Zug soll so aufgebaut sein, die Soldaten, die militärisch Gerüsteten ziehen voraus, dann folgen 7 Priester, welche 7 Widerhörner blasen, darauf folgen weitere Priester mit der Bundeslade und dann folgt die Nachhut, vermutlich der Rest des Volkes. 6 Tage sollen sie in dieser Aufstellung einmal früh am Morgen um Jericho ziehen. Und dabei sollen nur die 7 Priester auf ihren 7 Widerhörnern blasen. Das Volk soll während des Umzugs still sein. Am 7. Tag sollen sie 7-mal um die Stadt ziehen. Und erst dann während der 7. Umrundung soll das ganze Volk ein großes Kriegsgeschrei erheben. Laut Wahlwort dürfte eine Umrundung etwa 30 Minuten gedauert haben. Am 7. Tag waren sie dann gut 3,5 Stunden insgesamt wohl unterwegs. Ich frage mich, was in den Köpfen der Menschen von Jericho bei diesem Umzug Israels wohl vor sich gegangen sein mag. Merkwürdige Szene, da kommen die Feinde und ohne ein Wort zu sagen, ziehen die einfach einmal um die Stadt. Der Schalter Widerhörner allein wird auf die Menschen von Jericho, vermute ich, keinen besonderen Eindruck gemacht haben. Hörnerklang dürfte ihnen nicht unbekannt gewesen sein. Aber die Bedeutung dieser Hörner ist enorm. Der Klang des Widerhorns verkündet die Gegenwart des Allmächtigen. Und es kündigt das bevorstehende Gericht an. Die Septuaginta übersetzt das hebräische Wort Schofar, das ist uns ja bekannt auch als hebräisches Fremdwort fürs Widerhorn, das Schofar, übersetzt dieses Wort mit Salpings. Das ist das gleiche Wort, das das Neue Testament im Griechischen in der Offenbarung verwendet für die 7 Posaunen der endzeitlichen Gerichte. Und ich denke, das ist kein Zufall. Hier wie da haben wir dasselbe Symbol der 7 Posaunen, die zum Gericht geblasen werden. Mit der Eroberung Jerichos beginnt ein vernichtendes Zorngericht Gottes über die Kanaaniter, deren Sünde voll geworden ist. Es ist sowohl historisches Ereignis wie zugleich prophetische Vorwegnahme des Endgerichtes Gottes über eine gefallene Welt. Die Parallelen zwischen beiden Ereignissen sind vielfach und überwältigend. Bevor Israel im verheißenen Land leben kann, muss es dieses Land vollständig von der Gottlosigkeit der Kanaaniter reinigen. Und bevor Christus sein Volk ins 1000-jährige Reich führt, muss diese Erde von der Gottlosigkeit gesäubert werden. Im großen Endgericht über die Heere des Antichristen und über die Wegnahme Satans. Typisch ist in beiden Fällen die Häufung der Zahl 7. Hier sind es 7 Priester, die 7 Widerhörner blasen. 7 Tage nacheinander sollen sie um Jericho ziehen und am 7. Tag 7-mal. In der Offenbarung, die wimmelt auch von der Zahl 7, gerade bei den Gerichten 7 Siegel, 7 Posaunen, 7 Schalen des Zorns. 7 ist die Zahl der Vollendung des Werkes Gottes. Der Urtyp ist die Vollendung des Schöpfungswerks am 7. Tag. Hier bei Josua wird der Sieg über Jericho vollendet durch den 7. Umzug am 7. Tag. Die 7 also die Zahl göttlicher Vollendung, die 6 dagegen die Zahl der satanischen Nachäffung, die auch gerne die 7, die Vollkommenheit, die Vollendung, die Macht Gottes erreichen würde, aber eben nicht dran rankommt und bei der 6 stecken bleibt. Die dreifache 6 deshalb die Zahl des Antichristen. Tröstlich darin ist für uns, liebe Geschwister, so sehr Satan auch wüten mag, er reicht nicht von ferne an die Macht Gottes heran. Er ist besiegt. Ich denke, auch gerade in diesen Tagen ist es wichtig für uns, dass wir immer wissen, wir haben es mit längst besiegten Mächten zu tun. Sie haben noch Kraft, oh ja, aber sie sind dem Wesen nach längst besiegt. Und am Ende braucht das Volk Gottes nichts anderes zu tun, als die Beute einzusammeln. Der Sieg selbst wird entscheidend vom Herrn vollbracht, so in der Offenbarung. Am Endzeit bei Josua ist es noch ein bisschen anders und wir werden auch noch manches durchstehen müssen, aber der Sieg selbst wird entscheidend vom Herrn vollbracht. Beim wiederkommenden Herrn reicht der Hauch des Mundes. Bei Josua reicht zunächst das Kriegsgeschrei zusammen mit dem Blasen der Widerhörner und die mächtigen Mauern Jerichos stürzen in sich zusammen. Die Israeliten brauchen nur noch die völlig überraschten und demoralisierten Leute von Jericho umzubringen. Das allerdings müssen sie tun und tun es auch unverzüglich. Da halten wir noch mal fest, der Herr kämpft für sein Volk. Das ist das Thema der heutigen Predigt. Der Herr kämpft für sein Volk. Aber was ich auch am letzten Sonntag schon in der Nebenbemerkung angedeutet habe, er nimmt uns in diesen Kampf normalerweise mit hinein. Er gebraucht menschliche, irdische Werkzeuge in aller Regel dafür. Das Volk muss dabei sein. Die Israeliten und Josua konnten nicht jenseits des Jordans sitzen, in der ersten Reihe an den Hängen des Ostjordanlands und zusehen und warten, bis der Herr Jericho und den Rest Kanaans platt gemacht hat. Nein, sie müssen über den Jordan und sie müssen 6 Tage um die Stadt ziehen, sie müssen am 7. 7-mal und sie müssen dann mit den Waffen in der Hand in die Stadt Jericho hinein die Leute umbringen. Den Bann am Jericho vollstrecken, das ist ihre Aufgabe. Oder denken wir zurück an die Schlacht Israels gegen die Amalekiter. Es ist keine Frage, das Entscheidende geschah auf dem Hügel, wo Mose mit der Unterstützung von Aaron und Kaleb betet. Da geschieht das Entscheidende. Aber trotzdem lässt Gott nicht einfach die Amalekiter mausetot umfallen, sondern Josua muss mit dem Heer der Israeliten mit den Waffen in der Hand den Feinden in den Weg treten und kämpfen. Und zwar lange. Der Herr lässt ihnen den Sieg nicht einfach in den Schoß fallen, während sie zu Hause hinterm warmen Ofen sitzen. Und das gilt ebenso bis heute. Und es ist Schwärmerei zu erwarten, dass der Herr in der Regel die Dinge schon ohne uns und ohne menschliches Mittun erledigen würde. Kann er, wenn er will. Überhaupt keine Frage. Kann er, wenn er will. Tut er in der Regel aber nicht. Lediglich Rahab mit ihren Angehörigen wird, wie vereinbart, verschont. Sie begegnet uns wieder in Matthäus 1 als Ahnherrin des Josef, des Ehemanns der Maria, von welcher Jesus geboren wurde. Wir lesen Matthäus 1, Vers 5, Salma aber zeugte Boas von der Rahab. Dieser Boas, dem wir dann im Buch Rut wieder begegnen, ist also ein Nachkomme der Rahab. Der unbußfertige Sünder erfährt am Ende das furchtbare Gericht Gottes. Das erleben die Kanaaniter. Ein Mensch aber mag noch so tief in Sünde verstrickt sein, wenn er umkehrt zum lebendigen Gott, wird er Heil und Erlösung finden. So erlebt es die Rahab. dass wir doch auch Sünder sind, die umkehren von eigenen Wegen in die Verlorenheit zum lebendigen Gott und Heil und ewiges Leben in Jesus ergreifen. Amen.